Empathie.
Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, ihr werdet ihn alle kennen, zumindest diejenigen, die hier schon länger schauen auf Apolut, Bilbo Calvez. Hallo Bilbo.
Guten Tag, Rüdiger.
Was oder wo kommt der Name Calvez her? Das ist doch kein französischer Name.
Also eigentlich aus der Britannien. Also ich glaube, dass die Portugiesen, ohne Gewehr alles, dann die Küste irgendwann entlang gelaufen sind und irgendwann in der Britannien sich angenistet. Auf alle Fälle gibt es viele Leute, die Calvez heißen bei uns. Und Calvez kommt von Calvados.
Ja, Spanisch.
Okay. Nein.
Nicht?
Nein. Eigentlich, ich weiß es nicht genau.
Portugiesisch?
Aber Calva ist der Kopf, der Dachdecker. Okay? Und früher haben die, vielleicht sind das Wikinger, also wirklich mein Wissen, da ist sehr, sehr wenig. Aber ich glaube, das waren die Wikinger, die dann gesagt haben, wir trinken Alkohol in den Kopf von unseren Feinden, in den Schädel.
Ach du Heiliger.
Und das ist der Calvados, okay? Das heißt Calva vom Kopf, man trinkt es in dem Kopf. Und so.
Und so ein Name, naja gut. Aber Bilbo ist,
gefährlich.
Bilbo ist schon wieder ganz anders. Bilbo ist ja so ein Name, der, wo du auch sicherlich oft angesprochen wirst, seitdem es den Herr der Ringe gibt. Ne?
Ja, natürlich.
Bist du oft angesprochen auf Bilbo? Bilbo ist doch eigentlich ein Mann.
Ja, natürlich, aber das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Und da finde ich, dass es wirklich der Rahmen von der Sendung sogar sprengen würde.
Ja, ich wollte nur ganz kurz eine Einleitung machen davon, weil ich finde den Namen Bilbo Calvez, ich finde, der klingt ganz toll. Das ist ein toller Name.
Oh, danke schön.
Schöner Name ist das.
Dankeschön.
Also wenn man den einmal hört, bei mir ist es so, wir kennen uns schon länger, ne?
Ja.
Aber der bleibt sofort im Kopf. Bilbo Calvez hörst du einmal und dann bleibt es im Kopf. Manche Namen muss ich 3-4 Mal hören, bevor die überhaupt im Kopf bleiben.
Aha.
Ne, aber Bilbo Calvez, das ist schon ein musikalischer Name.
Oh, wunderbar.
Für mich.
Freut mich.
Oh, hat das noch nie einer dir gesagt?
Doch, hat Ken gesagt.
Ach, Ken hat das auch gesagt. Gibt es also Gemeinsamkeiten zwischen mir und Ken auf dieser Ebene.
Ja.
Bilbo, du hast ein neues Buch geschrieben, weswegen du auch heute hier bist. Das ist noch nicht fertig, deswegen kann ich es auch nicht in die Kamera halten.
Es ist fertig, es ist noch nicht gedruckt.
Noch nicht gedruckt,
ne? Jetzt momentan wird das Layout noch gemacht und die Cover fertig gemacht und alles soll schick sein und gedruckt und alles. Aber das Buch ist fertig, ich ändere kein Wort mehr.
Mhm. Ja. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Die hat eigentlich mehrere Geschichten in einer Geschichte verwoben. Begleiten tut die Geschichte eine Liebesbeziehung und die Veränderung einer Welt, die wieder mal, wie konnte man sich da auch irgendwie wundern, bei Bilbo in der Zukunft stattfindet.
Ja.
Warum findet bei dir alles in der Zukunft statt? Also für die Leute, die Zuschauer, die das jetzt nicht wissen, du hast in der Friedensbewegung eine markante Rede gehalten, die sehr viel Traffic erreicht hat und die auch für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Du bist nämlich aufgetreten als eine Frau, die aus der Zukunft kommt und hast wirklich so gesprochen, als wenn du aus der Zukunft kommst. Und du schreibst jetzt einen Roman, der findet 2600 sowieso statt. Sehr, sehr weit in der Zukunft.
Nein, eigentlich nicht. Der findet so in der Zukunft gar nicht so weit. Weil ich wollte Zeitzeugen in dem Buch haben. Also meine älteste Protagonistin im Buch ist 107, Didi Dan. Ganz interessante Figur, weil sie sich eingenistet hat im Buch. Ich hatte eigentlich einen anderen Nonne. Also das sind keine spirituellen Nonnen, aber das sind Leute, die also es sind keine religiösen Nonnen, sondern spirituelle Nonnen. Und die eine Figur, die eine Sanyasini, sage ich dazu, die sollte eigentlich diese Hauptfigur sein für die Zeitzeugen. Und irgendwann hat sich eine andere Figur eingeschlichen, die Didi dann. Und die würde wirklich sehr, sehr wichtig, weil sie absolut liebevoll ist und eine Herzfrau ist. Sie hat sich wirklich eingeschlichen in dem Buch. Die sollte dann eine ganz kleine Figur werden, aber plötzlich hatte sie so viel zu erzählen. Die würde wirklich eine große Figur. Und Didi dann, wo war die Frage?
Du hast in dem Buch, ich gehe einfach mal weiter in dem Buch, weil ich will erklären, was du gerade gesagt hast. Also eine spirituelle Frau. In deinem Roman finden sehr, sehr viele philosophische wie auch spirituelle Themen statt.
Ja.
Nahtoderfahrung, also alles rund um was ist, wer ist Gott, wo geht's hin und so weiter, wer bin ich wirklich. Das findet alles so in Nebenräumen statt, aber in Wirklichkeit macht das den ganzen Roman richtig farbig und bunt.
Ja, wir waren bei der Friedensbewegung, bei dieser
Rede, die du gehalten hast.
Und das Interessante ist, dass unter dieser Rede, unter den vielen Kommentaren, gab es jemanden, der gesagt hat, das sollte ein Buch werden. Und dieser ein Satz, das ist mir im Kopf geblieben. Und dann es ist nicht sofort da gewesen, jetzt schreibe ich ein Buch, natürlich nicht, aber es ist immer da gewesen. Und dann kam die Bärensuppe und dann würde noch diese, also für mich die Bärensuppe war der Moment, wo ich da probiert habe, diese Gesellschaft erfahrbar zu machen, dass die Leute nicht nur davon hören, sondern mitmachen. Also die Bärensuppe, ich kann kurz das Konzept erzählen, ist einfach eine Ausstellung, wo es ist eine große Suppe und Leute bringen die Gemüse und die Kräuter und die Gewürze mit und die kochen auch ohne Chef. Das heißt, dass sie erfahren, also die Suppe ist das Symbol der geldfreien Gesellschaft sozusagen. Und dass wir erfahren und unser Ziel ist, dass die Suppe schmeckt. Das ist der Ziel. Die Suppe soll schmecken, mehr ist nicht. Und dann müssen die Zuschauer, die also auch Macher sind, gucken, wie sie miteinander zurechtkommen. Oft kennen sie sich nicht. Manche sind besorgt, dass es nicht so einfach funktionieren wird, dass es zu viel Köche verderben
den Brei.
Den Brei, sagt man, aber in dem Fall gar nicht. und die müssen sich einigen und über ziemlich viele Widerstände kommen. Und das symbolisiert diese geldfreie Gesellschaft. Gib, was du willst und nimm, was du brauchst. Ist dieses Ding.
Die Bärensuppe war ein sehr erfolgreiches Konzept.
Ja, das
ging über Jahre. Ne?
Ja, ja.
Auch mit Interviews und so und mit ganz, ganz vielen Sessions dabei. Du bist eine sehr kreative Frau. Du machst immer sehr, sehr viele Dinge. Du versuchst, die Gesellschaft zu verändern. Der Roman, weil du es gerade angesprochen hast, dein neuer Roman handelt von einer geldfreien Gesellschaft.
Ja.
Es gibt zwei Protagonisten, die Hauptrolle spielen. Ein Pärchen, die sich in dem Roman in den ersten 20, 30 Seiten verlieben ineinander. Durch einen Absturz und dann sind die zusammen zufällig eng aneinander. Und dann
die musste ich zwingen.
Ja genau, die musst du zwingen, vor allem, weil sie widerspenstig ist. Und er fragt dann irgendwann, sollen wir uns küssen?
Ja.
Und dann war der Knoten geplatzt und sie haben sich geküsst. Und dann geht die Geschichte so weiter und die ganzen Transformationen, die sie mitmachen in der Gesellschaft, die sie aber auch schon mitbringen, vor allem sie, ist eine sehr, wie soll man das sagen, auch frei. eine sehr freie Gesellschaft, die sich nichts sagen lässt. Mhm. Und er findet es immer interessanter und er findet es sehr gut, dass sie so ist. Also er lernt auch viel von ihr, aber sie auch von ihm.
Also der Konflikt von beiden ist, dass die Saruj, das steht für Freiheit.
Saruj ist die Hauptfigur.
Saruj ist die weibliche Hauptfigur, die steht für Freiheit und für die geldfreie Gesellschaft. Es ist ein anarchistisches Prinzip, die geldfreie Gesellschaft, natürlich. Mhm. Nicht verwechseln mit Chaos, es ist nicht Anomie, sondern Anarchie. Also es geht um ohne Herrschaft, ohne Chef, es gibt keine Regierungen in diesem Buch, es gibt keinen Polizeiapparat. Dafür sind sehr, sehr viele Kapitel darüber, über dieses Auflösen, wie geht man damit um und so weiter. Also sie steht für Freiheit und er steht für Gerechtigkeit. Das heißt, er denkt, gerecht ist nur, was man zählt und deswegen brauchen wir Geld. Und er steht auch für Kontrolle, weil gerecht kann nur sein, wenn es kontrolliert werden. Und das heißt, die zwei, die sind 180 Grad unterschiedlich, aber beide wollen das Gute.
Nimmst du das männliche und weibliche Prinzip da ein bisschen auseinander?
Natürlich. Natürlich. Es hätte nicht anders für mich andersrum sein können. Also der symbolisiert wirklich diese männliche in uns. Aber es ist nicht negativ belegt.
Nö.
Überhaupt nicht.
Nö.
Kevalam ist eine extrem sympathische Figur und ich glaube, dass die Leute sehr schnell ihn mögen werden. Mit Saruj ist es schwierig, weil sie so viel, sie ein bisschen schwierig ist zu greifen.
Sie zu packen. Sie ist immer flüchtig, sie ist immer wieder weg. Wenn man denkt, sie ist da, dann ist sie wieder weg.
Ja, die macht, was
das
sie
stimmt,
will.
Was du gerade sagst.
Die macht, was sie will.
Ja.
Das ist die Freiheit mit deren Konsequenzen. Das ist die Freiheit.
Und, eigentlich eher wie ein Kind. Sie ist jetzt kein Kind in dem Sinne, aber es sind Verhaltensweisen eines Kindes, die einfach dahin gehen.
Ja, und gleichzeitig ist Kevalam 18 und sie ist 29. Aber die ist ihr ganzes Leben gereist. Das heißt, die ist 11 Jahre Nomadin gewesen, bevor sie sich treffen. Sie ist gerade auf dem Rückweg von ihrem nomadischen Weg. Und der ist gerade raus von seiner Siedlung, kennt gar nichts von dieser geldfreien Gesellschaft. Also der Setup ist so konstruiert, dass der von der geldfreien Gesellschaft nichts weiß. Er denkt, geldfreie Gesellschaft heißt Mord und Totschlag. Und dann wird er da reingebracht in diese Gesellschaft. Ich sage natürlich nicht, warum, ich will ja nicht spoilern.
Er ist so ein bisschen die Figur, die wir in der Gesellschaft viel zu oft vorfinden, die nichts darüber weiß, dass es auch eine andere Gesellschaft geben kann, die viel freier und natürlich auch mit dem Symbol freies Geld oder gar kein Geld, wie auch immer, damit klarkommen kann. Und er stellt die Fragen der Gesellschaft. Sie ist die personifizierte Anarchie, also die Freiheitsliebende, aber er ist der angepasste Kontrolleur.
Ja.
Der jetzt aber durch sie auf einmal neue Wege findet.
Genau.
Durch die Liebesbeziehung.
Genau.
Und also das hast du sehr interessant gemacht in deinem Buch und sehr geschickt und sehr gut.
Ja. Und der ist der Leser, der Kivalam.
Ja,
der, genau. Der ist der Leser mit seinen Widerständen. Wo bekomme ich Schuhe? Warum kann ich nicht 100 Paar Schuhe haben? Warum kann ich das oder das nicht? Geld wäre doch viel einfacher. Da könnte man das alles rechnen. Der ist der Leser. Und eigentlich der Leser ist nicht anderes, und das danke an der Stelle an alle, die die Bärensuppe besucht haben. Der Leser ist der, diese ganzen Fragen, die mir gestellt worden sind wegen der Bärensuppe, die ganzen Widerstände von den Leuten, das war wirklich auf täglicher Basis. Manchmal war die Bärensuppe jeden Tag während der Tour. Und das, diese ganzen Fragen von den Leuten, aber wie geht das und wie geht das und wie geht das, aber das geht doch nicht und das müsste man auch so und so weiter. Und was machst du mit Kriminellen und was machst du mit Vollpelzen und was machst du mit dies und das und wer putzt die Toilette? Diese ganzen Fragen. Das sind die Fragen, die Kivalam stellt. Das heißt, bin ich sehr, sehr dankbar über diese viele Jahre mit der Bärensuppe.
Dass also die Leute dann ist die Geschichte die Fortsetzung der Bärensuppe.
Es ist
deswegen kommt die Suppe auch am Anfang so vor. Du beschreibst die Suppe wie ein Kosmos.
Ja, genau. Das ist die Antworten von diesen ganzen Fragen, die ich auch am Anfang, ich hatte am Anfang auch keine Antwort dazu. Bei der Bärensuppe, ich sagte, ja, muss man gucken. Und das wird sich schon lösen. Und dann hat durch die Jahre habe ich dann mehr gearbeitet. Ich habe viele Gemeinschaften besucht und mit den Leuten gesprochen. Ich habe auch selber erfahren, dort zu sein für eine Zeit und so weiter. Und zu spüren, wie es ist. Weil es ist kompliziert. Zwischenmenschliche Beziehungen sind wirklich tatsächlich sehr, sehr kompliziert. Und dann hatte ich immer mehr Antworten. Und irgendwann wüsste ich, diese Antworten, die will ich in ein Buch verfassen. Damit sie einfach stehen. Und also für mich, der Leser, der wirklich großen Widerstand hat gegen der Prinzip einer geldfreien Gesellschaft, ist Kivalam. Aber der Leser, der schon weiter ist und schon in diese Freiheit sich bewegt in seinem Leben, der kann mit Sarush sehr, sehr gut zurechtkommen und ziemlich
früh. Genau. Also ich bin immer hin und her gesprungen.
Genau. Das ist interessant. Das ist interessant. Da kann man auch natürlich sich dazwischen bewegen.
Ja, man ist nicht festgelegt auf dieses, ich frage nur oder ich antworte nur, weil manche Fragen hat man sich selbst noch nicht gestellt, dann ist man wieder auf Sarushs Seite und so geht das immer hin und her. Man kann sich mit beiden Figuren sehr gut identifizieren, auch wenn Sarush erst einmal ganz am Anfang in den ersten 30 Seiten komplett explodiert im Kopf. Also weil sie so durch den Wind, also man sagt so durch den Wind durcheinander ist.
Ja.
Aber in Wirklichkeit ist sie geordnet.
Ja,
die ist das wird einem geordnet. Immer mehr klar, wenn man je länger man gelesen hat, wird einem klar, das ist in Wirklichkeit was ganz anderes. Man kommt damit nämlich nur nicht klar, weil man in dieser Gesellschaft mit diesen ganzen Angeboten so lebt, wie man so
weil
lebt.
Weil Anarchie in erster Linie sieht sehr chaotisch aus.
Ja.
Aber wenn du in ein anarchistisches Prinzip lebst, dann wirst du merken, dass es extrem ordentlich ist.
Es ist natürlich.
Es ist natürlich. Es ist dann, so wie ein Wald, man ist das für ein Chaos. Mhm. Aber wenn du da wirklich in der Detail guckst, wirst du sehen, es ist extrem ordentlich. Und Kanarchi ist auch so ein Ding. Also deswegen Sarush ist am Anfang mal, wie ist sie? Die ist doch komisch, die Frau, was sagt sie? Also man versteht die eigentlich gar nicht. Und dann mit der Zeit merkt man, sie ist extrem aufgeräumt. Die ist wirklich ordentlich in ihren, in ihren Gedanken. Die ist sehr klar im Kopf. Die weiß super genau, was sie sagt. Und das ist auch dieses Ding, weil ich wollte auch, dass dieser Prozess, das Lesen, die Leute anfängt vom Beginn an. Also wo jeder kann es lesen. Der Bäcker, der Kameramann, du, alle können es lesen. Ich mache da keinen Unterschied. Und ich nehme auch keine Position im Buch. Ich sage nicht, das ist gut und das ist schlecht. Also ich lasse sehr oft die Position von den Leuten einfach stehen.
Du diskutierst diese Dinge und lässt das Ende immer offen.
Ich lasse immer stehen, weil ich finde, dass diese Spaltungen über Wahrheit und Nicht-Wahrheit, da geht es nicht hin. Das ist nicht Freiheit.
Ich glaube, wir sind die Generation, die das in einer sogenannten demokratischen Gesellschaft zum ersten Mal verstanden haben, durch die Extreme, die wir gerade erleben.
Genau.
Wir erleben sie ja nicht nur in Corona. Corona ist ein Brennglas von den. Wir haben es doch schon bei 9/11 und auch schon davor erlebt, dass der Debattenraum immer mehr eingeengt wird, dass es Recht haben und Besserwisserei und diese ganzen Klugscheißer, die etablieren sich immer mehr. Aber in Wirklichkeit geht es nicht darum, es geht darum, den Debattenraum aufzumachen, Diskussionen stattfinden zu lassen, weil du hast nicht recht, ich habe nicht recht, aber vielleicht finden wir beide gemeinsam einen Weg, der sich lohnt, um eine neue Erkenntnis zu haben.
Genau.
Darum geht es eigentlich, glaube ich, wesentlich.
Ja.
Es geht nicht darum, dass ich dir eine Theorie um den Kopf knalle und, oder du mir und dann ist das aber richtig und du sagst, nein, das ist aber falsch jetzt und so, oh, der Rüdiger ist ja blöd, nein, die Bilbo ist doof. Also das haben wir ja draußen ohne Ende mit.
Ne? Sarush, die sagt ja irgendwann, Diversität ist ein von den wichtigsten Säulen unserer Gesellschaft. Und also ist die Königin von der Säule unserer Gesellschaft, sowas in der Richtung. Und die Liebe ist die Prinzessin. Das heißt, weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Diversität.
Klar.
Und darum, für mich im Buch war es wichtig, dass sehr, sehr verschiedene Also vor allem, wenn es um Gott geht, sehr, sehr viele schöne Möglichkeiten da sind und sehr verschiedene Glauben. Und Sarush vertritt wirklich sehr vehement, was sie denkt. Aber gleichzeitig kommen irgendwann die spirituellen Menschen mit anderen Ideen dazu. Und es bleibt stehen. Bei ihr ist immer dieser, ich muss noch basteln, ich muss noch basteln, ich muss noch denken, ich muss noch basteln. Aber die nimmt alles wahr. Und mir ist wichtig, weil Freiheit bedeutet Diversität. Also wenn keine Diversität ist, also das Gegenteil von Freiheit ist Starrheit, okay? Mhm. Und das ist dann Kontrolle und so weiter, was in extremer Geldgesellschaft immer das Gefahr ist, weil wenn man anfängt zu zählen, wann hört man auf zu zählen, wann hört man auf zu kontrollieren? Es nimmt kein Ende.
Man wächst und wächst und wächst und der Planet geht vor die Hunde sozusagen.
Ja, und der Planet geht vor die Hunde vor allem, weil man immer auf diesen Profit und immer auf mehr und immer mehr haben, mehr und so weiter und so weiter. Und wenn du dich davon löst, ändert sich einfach alles. Also was ich wirklich erkannt habe durch das Schreiben dieses Buch, das wüsste natürlich die Bärensuppe, aber das würde noch klarer, ist, wenn der Faktor Geld weg ist, ändert sich alles. Einfach alles. Mhm. Also wir hätten nicht mal, und diese Situation, die wir momentan erleben, hätten wir nicht in einer geldfreien Gesellschaft. Würde nicht existieren.
Was macht eine Geldgesellschaft aus in Bezug zu einer geldfreien Gesellschaft? Ist die zwanghafter? Schaffen wir uns bodenlos schlimme Sachen an, die wir eigentlich gar nicht brauchen? Ist eine anarchistische Gesellschaft, genügt die sich mehr? Hat man da mehr Beziehungen? Also die Geldgesellschaft, die wir haben, die klammert ja Beziehungen immer mehr aus. Mhm. Also Eltern reden 3-4 Minuten am Tag mit ihren Kindern über Hausaufgaben. Ja. Ehen gehen spätestens nach 10 Jahren kaputt. Warum? Ja. Weil Diskussionen nicht stattfinden. Man redet wirklich wenig miteinander. Also wirst du alles kennen. Ne? Ist das vielleicht der Grund? Eine anarchische Gesellschaft hat den Menschen im Mittelpunkt, aber nicht die Dinge.
Ja. Weil guck mal, wenn du für mich was tust, okay, und ich gebe dir dafür Geld, wir sind quitt, du kannst gehen.
Ja, genau.
Wenn du für mich was tust und du willst dafür nichts, das ist ein Freundschaftsakt. Dann sind wir
verbunden. Dann sind wir in einer Beziehung.
Dann sind wir in einer Beziehung. Das ist der Unterschied. Ganz einfach. Wenn du zählst, was der andere macht, wenn du das berechnet oder wenn in einer Wohngemeinschaft Leute anfangen, ja, ich mache eine Liste, wer macht das Geschirr und so weiter, tötest du die Liebe garantiert. Dass wir so eine ganz sture Gemeinschaft sein mit Regeln, kann sehr gut funktionieren. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber es gibt keinen Raum für Liebe. Der Raum für Liebe entsteht, wenn alles, was du tust in deine WG, ein Geschenk ist. Ein freiwilliges Geschenk, das du machst. Das Abwaschen, das Putzen, das Kochen, Einkaufen, einen Tanzabend organisieren, das sind alles Geschenke. Und wenn es nicht gezählt wird, dann die Geschenke kommen von überall. Das heißt, jeder beschenkt sich
weil
die ganze Zeit.
Weil es die Eintrittskarte in die soziale Gemeinschaft ist, den anderen zu beschenken.
Eintrittskarte finde ich schon ganz schlimm, weil es ist auch okay, wenn niemand was gibt. Und das ist auch der Punkt. In einer Anarchie ist das auch okay, dass niemand was tut. Es würde bedeuten, in einer WG, dass ich erzähle dir meine Story. Mhm. Ich habe die öfter erzählt, aber ist egal. Früher war ich, also ich bin in einer Lebenskooperativ. Es wird auch im Buch irgendwann gesprochen. Und ich habe viele Jahre nichts gemacht in dieser Kooperativ. Ich war also, obwohl es ein anarchistisches Prinzip ist, also jeder muss sich da einbringen, also eine Kooperative ist im Sinn, wir lassen uns beliefern, wir haben einen Keller, es muss jemand sein, der die Preise berechnet, es muss jemand sein, der es ein bisschen putzt und so weiter oder bestellt, also es gibt Jobs. Aber da es ein anarchistisches Prinzip ist, macht wer zu tun ist, wer will. Wir wissen nur, wer zu tun ist und dann wird es gemacht. Und ich habe bestimmt 10 Jahre, also ich bin 30 Jahre dabei, und ich habe bestimmt 10 Jahre nichts gemacht. Gar nichts. Einfach nichts. Ich habe mich tragen lassen. Ich habe einfach nur da meine Gemüse und so weiter abgeholt. Habe nichts gemacht. Und irgendwann, und es würde mich nie was vorgeworfen, niemals. Und irgendwann gab es so ein Plenum. Zum Plenum ging ich ja noch. Und da waren ganz viele Tapas, super liebevoll vorbereitet. Und dann erzählte ich, ja, am Donnerstag um 8 Uhr morgens brauchen wir wirklich mehr Leute, die da runtertragen und so weiter. Und keiner guckt mich an. Okay? Und ich bin da und ich sehe diese ganze Liebe, die da ist. Und die haben über meine Jokes gelacht. Und also ich bin oft manchmal lustig im Privat. Und dann dachte ich, ich mache das. Und dann die lachen und sagen, 8 Uhr morgens, Bilbo, du bist gerade ins Bett gegangen. Nee, ist egal, ich mache das, ich gehe ins Bett, danach egal. Und dann habe ich diesen Job gemacht Und danach war es für mich drin, dass ich begonnen habe, wirklich mitzumachen und andere Jobs hatte, weil diese war echt too much. Und das Interessante bei der Geschichte war, ist, dass wenn sie mich ermahnt hätten, wäre ich ausgestiegen aus der Kooperative. Ich brauchte dieses Gefühl der bedingungslos geliebt sein, ohne was ich was tue und ohne dass es eine Leistung ist. Und für die Leistung wirst du geliebt. Du wirst geliebt für dich, einfach für was du bist. Mhm. Und dass du was daran tust oder nicht tust, soll keinen Einfluss haben über die Liebe, die dir entgegengebracht wird. Verstehst du?
Also dann ziehen wir die Eintrittskarte, die ich gesagt habe, mal zurück.
Genau. Das heißt, man trennt die Leistung und was du bekommst. Das Problem von unserer Gesellschaft ist, dass die Leistungen werden bezahlt, sogar in der Liebe. In alles, in Beziehungen. Es ist immer, ja, du machst doch nichts für mich und so.
Dann, ja,
und das muss man irgendwie entkoppeln. Deswegen war diese Bärensuppe da. Du gibst, was du willst und du nimmst, was du willst. Mhm. Und wenn der Obdachlose kommt und nimmt 7 Teller von der Suppe, ist auch einmal passiert, dachte ich, iss mehr, nimm, was du willst. Ist vollkommen okay. Und wenn jemand kommt, ja, ich habe ganz viel auf meinen Garten gebracht, aber ich stelle fest, ich habe gar keinen Hunger. Ich sage, und? Das ist doch kein Problem. Das heißt, entkoppeln die Leistung von was du bekommst. Das ist eigentlich der Trick. Und das geht natürlich am besten, wenn man kein Geld mehr hat. Weil der Geld ist immer dieses Ding, man will haben. Und Geld ist dieses Gefühl der Sicherheit, dass man sich denkt, aha, wenn ich Geld habe, dann werde ich überleben. Es ist nur so ein Symbol von der Angst vor dem Tod. Das heißt, also jetzt habe ich wirklich einen krassen Bogen gemacht, aber ich werde es ein bisschen konkreter erklären.
Also ist Geld ein Totem?
Ja, könnte man auch so sagen. Also man hat das Gefühl in unserer Gesellschaft, dass wenn du viel Geld hast, dann wirst du überleben. Und egal, was passiert, ob es Kriege gibt oder ob Katastrophen, Autorität, bla bla bla.
Ich habe ja sowieso noch 20.000 Euro, ich werde das schon überleben.
Genau, ich werde schon überleben. Und auch wenn ich nicht mehr das reisen darf, dann nehme ich meinen eigenen Jet und reise trotzdem. Und wenn ich das nicht machen darf, dann mache ich das so. Also man hat immer das Gefühl, das Geld will mich retten vor allem. Was teilweise auch richtig ist in unserer Gesellschaft, es kann dich retten, aber das ist nicht Glück.
Das ist ja nur materiell. Geld kann mich ja nur materiell. Aber wenn ich in der Beziehungskrise bin und ich will trotzdem mit der Frau zusammen, aber die will nicht mehr, dann kann ich ja eine Million haben. Das rettet mich ja nicht in der Beziehung. Also es rettet mich nur materiell. Ich kann mir ein Haus kaufen.
Ja, ja. Du kannst nur diesen Schutz haben und es ist sogar ein Schutz, der nicht ganz richtig ist, weil Geld könnte auch verschwinden. Vielleicht gibt es morgen so ein Stromproblem und alle Computer sind out und es ist einfach gar kein Geld mehr da. Oder plötzlich würden die Leute sagen, wir erkennen dein Geld nicht mehr. Wir erkennen es einfach nicht mehr. Also das heißt, es soll für Sicherheit stehen, aber in der Tiefe ist es nicht sicher. Also man sagt schon, man kann Geld nicht essen, okay? Und das stimmt. Und man kann die Zahlen im Computer auf keinen Fall essen. Das ist ziemlich garantiert. Das heißt, dieses Gefühl der Gießereichung, das ist dieses Gefühl der... Und da komme ich dahin, auf diese linke Gehirnhemisphäre, der steht da nicht für das Überleben des Individuums. Okay? Das ist ja nicht der Rolle von der linken Gehirnhemisphäre. Du hast einen unterschiedlicher als ich und so weiter. Es geht darum, dass der Individuum überlebt. Und der ist wirklich geldgeil. Okay? Weil er will überleben und er denkt, in unserer Gesellschaft, die beste Möglichkeit ist das Geld. Okay? Wo in Wahrheit die beste Möglichkeit wäre, miteinander sein. Weil in der Gruppe bist du stärker. Okay. Jetzt hast du die rechte Gehirnhemisphäre. Wir haben den gleichen. Wir teilen uns alle den gleichen rechten Hemisphäre. Und der interessiert sich nicht für das individuelle Tod. Er interessiert sich nur für das Leben an sich. Der geht davon aus, dass wenn einer nicht mehr da ist, das ist nicht schlimm. Okay? Das ist ein ganz normaler Werdegang. Der hat also keine Angst vor dem Tod. In unserer Gesellschaft, die sehr auf der linken Gehirnhemisphäre gepolt ist, dann automatisch hat man mehr Angst vor dem Tod, weil der diktiert alles, der linke Gehirnhemisphäre momentan. Verstehst du, was ich meine?
Klar.
Das heißt, in der Schule geht es um, wer ist besser, um die Noten, um das Wissen, um Logik, um Mathe und so weiter. Also immer linke Gehirnhemisphäre, immer linke Gehirnhemisphäre. Die rechten Eigenschaften, Telepathie, Kunst, Musik, Klänge und so weiter, haben ganz, ganz wenig Raum.
Die ganzen sinnlichen Dinge.
Genau, die haben ganz wenig, und das ist auch die Liebe da drin. Und doch auch die Trauer und so weiter. Man hat auch Angst vor der Trauer. Man muss alles gewinnen und yeah, yeah, yeah. Aber dieser andere Aspekt wird gar nicht so richtig wahrgenommen. Obwohl, da steht eigentlich ein sehr großes Glückpotenzial, weil das ist diese Verbindung. Weil wenn du nicht mehr Angst hast vor dem Tod, vor dem individuellen Tod, das ist der Moment, weil du weißt, dass du und ich und er und alle, wir sind eigentlich eins. Also wenn du verschwindest oder ich verschwinde, sterben wir nicht. Die Menschen sterben nicht, wenn eine stirbt. Das Leben stirbt nicht, auch wenn alle Menschen sterben, ist das Leben immer noch da. Mhm. Das Leben ist unsterblich, das Leben bleibt. Mhm. Die Galaxie bleibt, die geht ja nicht irgendwann tot, die bleibt. Das heißt, das Leben an sich bleibt. Und wenn du in diese Moment kommst, wo du weißt, dass das Leben bleibt, dann hast du keine Angst mehr vor der Tod. Weil du weißt, du gehst zurück in der Super. Die Super ist alles, weißt du? Ich nenne das Super.
Naja, die Spiritualisten sagen dann Geist dazu oder großer Geist, wie auch immer, genau. Können wir Suppe nennen.
Du gehst in der Super
zurück. Ja, aber da geht man wieder auf, da geht man wieder rein.
Und momentan, wir beide, und das ist das Interessante, wir sind ein Kunstwerk der Super. Du bist ein Kunstwerk der Super, ich bin ein Kunstwerk der Super. Wir kommen gerade raus aus der Super, wie kleine zwei Bübelchen, wir können interagieren oder nicht. Und irgendwann fallen wir zurück in der Super. Aber wir waren immer Super. Nur, dass wir jetzt Sinnen haben. Also wir können sozusagen ein bisschen mitkochen in der Suppe.
Außerhalb der Suppe sind wir dann die Moorrübe, die Aubergine. Du bist jetzt eine Aubergine, ich bin eine Moorrübe. Also materiell sind wir noch dazu. Das Materielle kam dazu.
Getrennt voneinander durch die materielle Form.
Genau.
Aber in Wahrheit sind wir immer noch Teil von der Suppe. Und deshalb, wenn man diese... Und das ist wirklich so ein Wissen der rechten Gehirnhemisphäre. Das hat man, wenn man Ayahuasca nimmt oder irgendwelchen Meditation oder ekstatischen Aktivitäten, dann kommt man auf diesen Punkt, dass man es erfährt. Also ich habe es erfahren durch die Ayahuasca ganz stark, dass es Momente gab, wo ich wüsste nicht mehr, was ist Boden, was ist Luft, was ist meine Haut, was ist mein Ich. Der Klang, der gerade rauspullert, kullerte auf meinen Mund, so ein Blub, 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 etwas, was ich nicht mehr kapiert und irgendwelchen Töne. Ich wüsste nicht, woher sie gehören. Ich wüsste nicht, was ist der Unterschied zwischen meiner Haut und alles andere. Ich war eins mit allen. Also und das heißt atomares Eins. Und an dem Moment entsteht dann wahnsinnige Befreiung, weil du weißt, dass dieser Zustand des atomares Sein, der geht nie weg.
Das ist der eigentliche Zustand.
Das ist der eigentliche Zustand. Und nur, ich habe für ein Momentum, also auf Kosmos-Ebene, so ein Klack, ein Wimperschlag, die Chance, mich auszudrücken, zu sprechen, zu laufen, anzufühlen, dich einen in der Fresse hauen oder eben nicht. Das sind die Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Aber dieser atomare Zustand, der ist immer da. Der ist immer da. Und der kannst du erleben. Und ich meine, ich fand Ayahuasca ganz praktisch, weil ich bin ein bisschen faul und jeden Tag meditieren ist nicht unbedingt, mache ich manchmal, aber nicht wirklich so oft. Aber es gibt Mönche, die meditieren 6 Stunden am Tag und die sind ständig in diesem Zustand. Die haben natürlich keine Angst vor der Tod, weil der Zustand hat sich nicht verändert. Es ist nur diese materielle Möglichkeit, diese getrennt von der Super, nicht mal ganz getrennt, aber getrennt durch die Envelope, weißt du, durch das Materielle, ganz kurz, damit du da was machen kannst und dann ploff. Also das heißt, wir sind beide Kunstwerke des Universums von einer provisorischen Ausstellung, die ständig sich aktualisiert, ständig sich verändert. Aber die ist immer da, die Ausstellung. Die Ausstellung hört nicht auf. Auch wenn die Menschen alle weg sind, hört die Ausstellung nicht auf. Und auch wenn die Menschen alle weg sind, sind wir immer noch Teil der Super. Du und ich. Und alle. Sind wir immer noch Teil der Super. Das ändert sich nicht. Und ich glaube, dass es ein von den ganz wichtigen Dingen ist, von diesem Buch, um das zu verstehen. In unserer Gesellschaft, wir hängen an der individuellen Überleben.
Ja, wir haften an der individuellen, an den individuellen Materialismus auch fest. Wir denken, wir sind eine materielle Struktur und sind getrennt von dir und müssen im Wettbewerb dann unser ganzes Leben machen und so weiter. Und dieses ganze Spirituelle, das gehört auch nicht zum Alltag. Nee. Das lernen wir ja auch nicht. Religion trennt das ja. Es gibt Religionsgemeinschaften, die trennen das nicht unbedingt. Ne? Aber in unserer Gesellschaft ist das halt so.
Und das Verrückte ist, dass sogar in unserer Gesellschaft, sogar wenn man ganz pragmatisch denken würde, einfach noch ganz logisch, ist es klar, dass du bist viel, viel, viel sicherer in der Gemeinschaft als allein. Weil guck mal, wenn der Strom ausgeht, okay, wenn morgen... keine Lieferungen mehr gibt in Supermärkte und so weiter und so weiter. Wer wird überleben? Die Leute, die in Gemeinschaften sind. Das sind die, die überleben. Sie haben ihren eigenen Garten, die haben soziale Kontakte, sie sind zusammen. Also auch durch diese ganzen Lockdown-Geschichte waren ja nicht wirklich betroffen, weil sie eine Gemeinschaft sind, 120 Leute. Hat man noch genug Sozialkontakte, also können sie kommen mit Lockdown oder hin und her. Ändert in einer Gemeinschaft nichts. Okay? Die haben eigene Energie, die haben ein menschliches Potenzial, Das heißt, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, gibt es in 120 Leute sicherlich jemanden, der wissen wird, wie man es macht. Und sie können sich austauschen und überlegen, aha, wie könnten wir jetzt Strom erzeugen? Es ist viel einfacher, mit 10 Leuten darüber zu diskutieren als ganz alleine. Und 10 Bastler und 10 Leute, die irgendwie fähig sind, mit Material umzugehen, gibt garantiert in einer Gemeinschaft, wenn nicht mehr. Das heißt, die Leute, die am meisten geschafft sind, sind die Gemeinschaften. Und ich glaube wirklich, das sind die Leute der Zukunft. Wenn alles schief gehen sollte in unserer Gesellschaft, wirklich alles schief, die sind die Zukunft. Die werden es überleben. Sie werden es von Nahrung überleben, also erstmal das Grundding, und die werden es emotionell überleben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Weil du kannst auch vielleicht essen, aber wenn du ganz allein bist, bist du emotionell tot.
Ja, du kommst schnell alleine, wenn du ganz alleine bist in so einer Krise, kommst du schnell wieder in deine Angst.
Ja. Da kommst du wieder in eine Angst. Das heißt, für mich die beste Sicherheit ist nicht das Geld, sondern die Gemeinschaft, beziehungsweise der andere. Die Sicherheit bist du für mich oder die Kameraleute hier. Ihr seid die Sicherheit. Die anderen sind die Sicherheit. Die können dann entscheiden, sie können das Setup von dem Film verändern, 10 Minuten vor dem Dreh. Die sind die Leute, die was können, nicht das Geld. Das Geld macht nur Befehle. Und wenn du Befehle sagst, ja, das ist aber nicht Vorschrift, dann machen wir nicht so. Das ist falsch.
Und das individualisiert sich dich auch, das Geld. Weil du Vorstellungen hast, die du alleine nur erreichen willst, über das Geld. Porsche, keine Ahnung, irgendwie ein tolles Hemd, keine Ahnung.
Ja.
Das hast du aber nicht in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft hast du andere Wertigkeiten.
Ja.
Also Geld trennt Wertigkeiten auch ab. Die sozialen Wertigkeiten oder die materiellen Wertigkeiten.
Ja.
Ist das so?
Ja, natürlich. Ja.
Und was macht den Kern einer anarchistischen Gesellschaft, einer anarchischen Gesellschaft aus für dich? Was ist der Kern? Ist das die Gesellschaft?
Der Kern, also für mich, ein Anarchie ist der Ort, wo du lernst. Okay? Weil durch diese ganzen Sicherheiten mit dem Geld geht es eigentlich auch darum, sich zu schützen vor dem anderen. Vor seinen Macken, vor seiner Kompliziertheit, vor Konflikten. Ja, wenn ich ihn bezahle, dann hat er doch nichts zu melden. Dann soll er es einfach machen. Okay? Mhm. Mir gefällt nicht, ja, du bist bezahlt dafür, halt die Klappe. Mhm. Also, das heißt, du trennst dich von der Kommunikation. Und der Anarchie ist der Moment, wo die Freiwilligkeit ist, das heißt, jeder macht nur, was er will. Und das bedeutet auch, dass er mit seinen ganzen Traumas und seinen ganzen Ideen kommt. Du musst dich mit ihm beschäftigen. Du kannst nicht sagen, mach es so. Ich sage, mach ich aber nicht. Wieso machst du das nicht? Ja, warum sollte ich? Wenn es kein Geld gibt, dann bist du in einer ganz anderen Situation. Das heißt, da muss die Leidenschaft da sein. Ich mache es, weil ich es machen will, weil du mich überzeugt hast, dass es geil ist, weil wir zusammen was aufbauen wollen, weil wir bereit sind, mit den Konflikten zurechtzukommen. Also ich merke auch, diese Konflikte zwischen Menschen, die sind extrem. Auch im Geldsituation, du merkst, die Leute sind beleidigt, weil du irgendwas gesagt hast. Also das hatte ich vor kurzem mit irgend so einer Geschichte, ist nicht so schlimm. Aber das ist unglaublich komplex, diese zwischenmenschliche Beziehung. Und das Geld macht es ein bisschen so, versucht das zu vermeiden. In einer Anarchie ist dieser Schirm, dieser Schutz weg. Du bist konfrontiert mit der anderen Person und du hast keine andere Wahl, als zu wachsen. Verstehst du? In einer Anarchie geht es nur, du musst mit den anderen kommunizieren. Du kannst im Wald gehen, natürlich, okay, und Würze essen, kannst du machen. Aber wenn du dann in der Gesellschaft, in der anarchistischen Gesellschaft leben willst, dann kommst du nicht drum herum, mit dem anderen zu reden. Und davor haben die Leute eine große Angst. Und deswegen wollen sie das Geld nicht weghaben.
Haben sie Angst vor den Konflikten mit den Menschen oder vor ihren eigenen Konflikten?
Wahrscheinlich beides. Weil durch die
oder haben sie Angst vor ihrer eigenen Menschlichkeit? Die nämlich, weil wenn ich dich richtig verstehe, wenn eine anarchische Gesellschaft, wo die Wertigkeit im Menschen liegt, dann ist das ja unsere Menschlichkeit.
Ja.
Dann ist das ja das, was uns als Menschen ausmacht, die den Zusammenhalt plötzlich die Wertigkeit bringt. Und diese Gesellschaft, die wir jetzt haben mit Geld, da kann ich mir meine Menschlichkeit ja verstecken.
Ja.
Ich kann ganz andere Attribute nach vorne bringen, ich kann gierig werden, ich kann bestimmen, weil ich das Geld habe, genau. Und so. Aber ich kann meine Menschlichkeit wegdecken.
Genau.
Und ich werde immer abgestumpfter. Also ja. Ich denke mal, ein Klaus Schwab oder ein Bill Gates, menschlich möchte ich den, auf menschlicher Höhe möchte ich den erstmal nicht begegnen, weil ich nicht glaube, dass da viel drin ist. Kann ein Vorurteil sein von mir?
Kann auch ein Vorurteil sein.
Man weiß es nicht. Aber ich glaube, dass das der Kern einer anarchistischen Gesellschaft ist.
Ja.
Und das ist dann auch der Kern des Wachstums, den du meinst.
Ja, genau.
Dass wir an uns selbst wachsen müssen dann.
Genau. Und das geht auch viel um die Liebe. Also in vielen Gemeinschaften, zum Beispiel in Tamera, da geht es dann auch darum, dass Beziehungen nicht mehr so nur klassisch sind. Also neue Form von Beziehungen, sich öffnen für neue Form von Beziehungen, da geht es auch um Tamara. Und das geht also darum, dass in einer Beziehung, es ist nicht, ich habe einmal gesagt, dass ich dich liebe, ich habe geheiratet und jetzt ist so, weißt du?
Jetzt tue ich nichts mehr für dich.
Ist alles fertig. Sondern, dass jeden Tag es oft neu kommt. Das heißt, jeden Tag ist entweder ein neues Liebeserklärung oder eben nicht.
Ist eine Beziehung in Wirklichkeit eine Anarchie? Also das fällt mir jetzt gerade, wo du das sagst, ein. Weil
schön wär's.
Viele Männer unterjochen ihre Frauen ja durch Geld oder Frauen heutzutage unterjochen ihre Männer auch durch Geld. Das passiert auf beiden Ebenen.
Ja, seitdem Frauen auch es gibt ganz viele Möglichkeiten,
sich aber sie trennen sich dann von ihrer wirklichen, wahren, menschlichen Identität und verbinden sich tatsächlich nicht miteinander, sondern machen das über die Wertigkeit des Geldes. Dann können sie sich noch zurückziehen.
Ja, oder andere Werte, Sex oder was alles möglich. Ja. Aber genau. Ja, stimmt. Also richtig wahre Liebe ist Anarchie. Das heißt volle Freiheit.
Ne? Ja, in der Tat. Ich lasse den anderen, wie er ist. Ich akzeptiere ihn auch so, wie er ist. Mit seinen.
Ich habe keine Erwartungen.
Und ich komme auch runter von meinen Bewertungen und sage nicht, du hast jetzt gar keine Macke, weil du hast eine Eigenart. Darf sein. Und wieso sage ich Macke dazu? Weil ich es wieder bewerte. Wieso bewerte ich das? Ja. Weil das sind Dinge, die mich in letzter Zeit sehr, sehr interessieren. So zwischen Mann und Frau oder meinetwegen auch Mann und Mann, aber zwischen Liebesbeziehungen.
Ja.
Warum trennen wir uns da immer so weg? Und ich glaube, was anarchische Gesellschaft, anarchische Beziehung und diese Wertegesellschaft, die wir haben, die über Geld funktioniert, die trennt sehr, sehr viel zwischen uns. Ja. Und die Menschen merken es aber nicht. Wenn sie das merken würden, würden sie mehr an den Beziehungen arbeiten.
Ja.
Ist das so?
Ich war kurz abgelenkt, weil ich war ganz kurz im Kopf. Ich glaube, dass dieses Ding mit dieser Liebe und dieser Anarchie ist was sehr, sehr Starkes. Und da wollte ich noch ein bisschen mal gucken.
Mach.
Wenn du keine Erwartungen mehr hast, okay, was der andere machen muss oder tun muss und einfach nur guckst, wie der ist einfach so. Der macht das und der ist so, der handelt so und du bewertest es gar nicht und du ermahnst auch nicht. Das ist dann Liebe. Das ist dann volle Freiheit. Und dann, wenn du die Person ermahnst, heißt es, dass du die Person nicht mehr vertraust.
Ja, du stufst sie runter.
Genau. Ich vertraue nicht, dass du verstehst, was du machst gerade, was für mich vielleicht unangenehm ist. Deswegen muss ich dich ermahnen. Oder ich vertraue nicht, dass du nicht siehst, was zu tun ist in einer Wohnung oder in einer Beziehung. Und deswegen ermahne ich dich. Also ich nehme dir mein Vertrauen zurück und gebe dir ein Befehl, du musst jetzt so und so und so und so machen. Wenn ich jetzt nicht mehr ermahne, das ist ganz interessant, wenn ich jetzt nicht mehr ermahne und einfach nur beobachte, was passiert und manchmal auch beobachte bei mir, es nervt mich ein bisschen, wie das macht und dann sage ich, weg, einfach lassen, okay? Weg damit, einfach lassen, ist doch nicht so schlimm. Der hat das nicht gemacht, dann mache ich es selbst, weißt du, die Kloschüssel ist nicht runter, dann mache ich doch erstmal runter. Und wenn ich das lange mache, sowas, es heißt nicht, dass ich mich ausbeuten lasse und nicht in der Lage, Nein zu sagen. Das ist nicht das Punkt. Mhm. Du kannst natürlich auch immer sagen, du kannst sagen, ja, ich hätte gern, dass es so wäre, aber es ist keine Ermahnung, es ist ein Wunsch. Du drückst deine Bedürfnisse aus und das ist okay. Aber du ermahnst nicht die Person, wenn sie es nicht tut. Weil sie hat vielleicht ganz andere Bedürfnisse und dann muss sie auch gucken, dass sie dieses Ding lernt. Das ist ja nicht für dich, das ist ja nicht für sie. Und wenn du dann nicht ermahnst und die Zeit lässt, es wird der Moment sein, wo die Person das auch macht für dich. Es ist ein Geschenk, okay?
Genau.
Es ist ein Geschenk und die tut es dann nicht, weil sie Angst hat, dass du unglücklich bist und dass du sie ermahnst. Sie tut es nur, weil sie einsieht, ja, das ist ein komisches Bedürfnis, dass sie hat, die Bilbo, dass das Ding so sein soll. Mache ich aber, weil ich die mag. Das heißt, und ich, wenn ich keine Erwartungen habe, jedes Mal, dass sie es gemacht hat, ich sage, geil, dass sie es gemacht hat. Und wenn sie es nicht gemacht hat, ist auch egal, dann mache ich es zu. Das ist ja auch nicht ihr Bedürfnis, sondern meins. Und wenn ich dann irgendwann das immer lasse, dieses Ding, dann entsteht, was ich nenne, der Engelkreis. Man liebt sich immer mehr.
Genau, Bilbo. Die Liebe wächst nämlich auf diese Art und Weise.
Ja.
Auch Eros wächst auf diese Art und Weise. Du bist viel erotisierter. Ich meine jetzt nicht Sex und du willst dann Sex von ihr oder sie will Sex von ihm. Nein, du bist einfach, du gehst sogar erotisiert. Am nächsten Tag wachst du erotisiert auf.
Ja. Ja, das ist der Moment, wo du das Gefühl hast, dass es nur noch Liebe. Also das,
ja, genau.
Das erleben
erfüllende Liebe.
Ja, ja. Das erleben wir bei mir mit meinen zwei Jugendlichen zu Hause. Wir haben ganz bewusst am Küchentisch vor 2 Jahren entschieden, dass wir sowas, also ich hatte eine neue Jugendliche kam zu mir, also nicht nur mein Sohn, sondern eine Tochter, die ich jetzt adoptiert habe. Und wir haben das wirklich ganz bewusst entschieden. Wir machen das so. Wir versuchen es so. Und es ist fantastisch. Also es ist wirklich so, es ist so viel Liebe in diese Wohnung, dass man teilweise gar nicht die Treppe, wir haben eine Treppe in der Wohnung, ohne sich umzuarmen. Also es ist wirklich extrem. Es ist so viel Liebe entstanden durch diese Entscheidung. Wir versuchen dieses anarchistische Prinzip richtig konkret und wir besprechen das und wir lernen das. Weil natürlich, wir haben das nicht gelernt in der Schule. Okay?
Wir haben das nirgendwo gelernt. Es ist im Kopf als Idee vorhanden.
Ja, in der Schule, also eine Note, also direkt die Ermahnung an 6, wenn du schlecht warst und ein 1, wenn du gut warst. Also du bist damit aufgewachsen mit diesem Ermahnungssystem. Strafe, Belohnung, Fallstrafe, gut, Belohnung. Wir haben wirklich entschieden, wir versuchen das. Also bei meinem Sohn ist es anders, weil seine ganze, für mich bei der Erziehung von meinem Sohn war von Anfang an die Entscheidung, keine Strafe, keine Belohnung von Tag 1. Haben wir auch durchgezogen und das macht ein ganz interessanter, sehr cooler Typ. Und dieses Mädchen, die dazu kam, die hatte auch zu Hause mehr oder weniger sehr wenig mit Strafe und Belohnung zu tun. Das heißt, die war natürlich schon privilegiert für so ein Experiment und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Also das ist, und das nenne ich der Engelkreis. Der Teufel krass ist, wenn du anfängst zu sagen, ja, aber du hast das jetzt nicht richtig gemacht. Oder das ist nicht meine Erwartung ansprechen. Du kränkst der andere, der fühlt sich nicht vertraut, der meint, aha, ja, dann mache ich es. Weißt du, dann machst du es, aber du machst die Leidenschaft, die Liebe ist weg. Du machst es nur, damit sie die Klappe hält oder er die Klappe hält. Du machst es nur, um den 1 zu bekommen oder nicht der 6, verstehst du? Du machst es nur, um die Bewertung nicht zu bekommen von dem anderen.
Genau.
Dann ist natürlich eine emotionelle Trennung.
Ja, weil du unfrei, dadurch bist du selber unfrei.
Du machst es nicht mehr freiwillig, du machst es für irgendwas, Strafe oder Belohnung. Richtig. Da kann keine Emotion wachsen. Wenn du die Belohnung und die Strafe wegmachst, ich meine Belohnung, und Strafe, nicht nur Strafe, sondern Belohnung und Strafe. Wenn du es komplett wegmachst, dann ist es der Moment, wo du die Sachen freiwillig tust. Da kommst du in der Anarchie rein. Wir machen das aus freiem Wille, aus Leidenschaft, aus Liebe, aus Verbindung miteinander, weil wir ein Ziel gemeinsam haben. Und Vorsicht, das Ziel ist das Wichtigste. Wenn du so eine Anarchie haben willst, die kein Ziel hat, das geht überall und es geht nirgends. Ein Anarchie ist was Strukturiertes. In der Bärensuppe war ein Ziel da. Der Ziel habe ich immer richtig wörtlich gesagt. Der Ziel ist, die Suppe soll schmecken. Das ist der Ziel. Ohne Ziel kann man Schuhe reinschmeißen in der Suppe. Okay? Der Ziel war, die Suppe soll für alle schmecken. Das ist der Ziel. Okay? Manchmal hat man einen zweiten Topf gemacht, weil jemand keine Zwiebeln mochte. Egal, machen wir auch. Und in einer Anarchie ist es genau das Gleiche oder in einer Gemeinschaft ist es auch genau das Gleiche. Ein Ziel haben. Was wollen wir mit dieser Gemeinschaft? Was wollen wir? Und wenn du das definierst, und das Definition kann sehr schön sein, die kann sein, wir wollen ein Gefühl der Sicherheit miteinander haben zum Beispiel. Wir wollen das Gefühl sein, dass wir vor der Welt geschützt sind, der komplett amok läuft. Das wäre ein Ziel zum Beispiel. Oder wir wollen die Liebe miteinander erfahren, dass, wenn es eine Beziehung wäre, wir wollen, dass die Liebe das Nummer 1 ist. Und in Anarchie, wenn sie funktioniert, ist sowieso die Liebe immer der Nummer 1. Weil alles, was du freiwillig machst, füttert die Liebe für dich und auch für das andere. Es ist ein Geschenk.
Es weckt ja auch den inneren Antrieb, es tun zu wollen.
Ja.
Und du selektierst dann die Dinge, die du nicht willst und machst die Dinge, die du willst.
Genau. Und du machst die Erwartungen weg. Die Erwartungen sind tödlich. Die Erwartungen ist wie das Geld. Ich erwarte am Ende des Monats für meine Leistung so und so viel Geld.
Und dadurch fangen wir an zu projizieren, weil wir es gar nicht mehr verstehen. Also in der jetzigen Gesellschaft projizieren die meisten Menschen ihre inneren Konflikte in den nächsten, also in den äußeren. Und in einer anarchischen Gesellschaft muss ich mich davon befreien können. Das heißt, ich muss selbst eine Katharsis, eine Selbsttherapie oder eine Selbstreinigung mit mir machen, indem ich wirklich zu meinen Wünschen komme, zu meinen Vorstellungen und die wirklich artikuliere und die nicht dem anderen aufbürden, was du jetzt vor Viertelstunde gesagt hast mit der Klobrille. Ja. Ich will doch, dass die unten ist. Ja, warum mache ich sie nicht runter? Warum sage ich zu dir, mach die Kloschüssel runter?
Ja,
ist doch mein Bedürfnis, nicht dein Bedürfnis, so als Beispiel.
Aber es ist natürlich sehr schön, wenn da plötzlich der andere das macht, einfach nur aus Liebe.
Ja,
aber nicht aus Liebe, ja, deswegen liebt sie mich, sondern aus freier Liebe, weil ich Bock habe.
Die meisten machen es ja deswegen, weil sie dann was von ihr bekommen.
Ja.
Oder von ihm.
Dann ist es wieder falsch.
Das ist käuflich.
Aber das Problem ist die Erwartung. Wenn du das erwartest, dass es gemacht wird, dann siehst du nicht das Geschenk. Du siehst das Geschenk nur, wenn du es nicht erwartest. Wenn du es erwartest und das ist ja alles richtig. Aber wenn du es nicht erwartest, geil. Es ist ein Geschenk. Dankeschön. Schön, dass du an mich gedacht hast. Ich freue mich. Und du freust dich jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und du kannst so glücklich werden in Beziehungen, Wohngemeinschaft und so weiter. Ja, wir haben uns, also das ist schon natürlich die Thematik, die sehr stark im Buch kommt, weil ich merke, wir entfernen uns von dem Buch ganz stark und gleichzeitig auch wieder nicht.
Nee, das ist im Buch ja drin. Diesen Zwiespalt willst du ja nicht auflösen, aber den willst du aufzeigen in dem Buch durch die beiden Charaktere.
Ja, nur dass man...
Durch die beiden Personen.
Nur dass Zuschauer nicht denkt, die sprechen gar nicht mehr über das Buch.
Nee, das tun wir trotzdem. Wir gehen jetzt tiefer ein. Ja. Tiefer als es vielleicht den Anschein macht, wenn man da jetzt die ersten 100 Seiten gelesen hat. Aber das ist das, womit du dich beschäftigst in dem Buch. Ja. Und du hast mir ja eben gerade noch erzählt, dass das Buch ja mehrere Teile hat. Also das Buch hat ungefähr 500 Seiten. Wie viele Teile sind da drin?
Drei.
Also das Ding Aber du schreibst noch weiter, ne?
Ja, natürlich. Das Ding ist so, ist, dass am Anfang wollte ich ein Buch schreiben. Es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Das Ende will ich nicht verraten, aber das ist der Hit, das wirst du lieben. Richtig geil. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Also ich habe erstmal Biografien. Bei jedem Charakter habe ich eine riesige Biografie. Ich weiß alles über jeden Charakter. Ich weiß alles über jeden Charakter, wirklich alles. Also ein Freund hat geguckt in meine Noten, die dachte, du bist vollkommen irre.
Machst du Charakterfolie?
Ja, so wie ein Schriftsteller, ja, ne? Nicht nur Charakterfolie, sondern richtig mit deren Eltern und alles und wann sie geboren sind und alles. Timeline, super mega kompliziert, 100-mal wieder aufgebaut, weil das Buch bewegt sich über 40 Jahre. Da musst du echt ganz schön aufpassen mit den Datum und den Eltern von den Leuten, dass es alles passt. Weil es sind viele Charakter im Endeffekt.
Dann arbeitest du nicht mit Word. Du arbeitest nicht mit Word?
Nein, mit Scrivener. Mit Word wäre es ein
Desaster. Ja, schafft man das gar nicht.
Genau. Das nicht. Ja. Und das heißt, jeder Charakter hat so sein Zeug. Und da wollte ich aber nicht hin. Gut, also ich wollte einfach ein Buch schreiben. Und dann habe ich losgelegt, Charakter bearbeitet, angefangen. Ich hatte eine Story, also die Story, die war schon ziemlich klar. Und irgendwann merkte ich, das wird immer länger. Und ich habe in Österreich damals gewohnt mit deiner Frau, als ich das geschrieben habe. Und die meinte, du musst das brechen in zwei Teile. Und ich, das kann Anna nicht machen, weil das Ende so krass geil ist, das muss man doch haben. Und wenn ich nur ein Teil habe, und wenn ich das teile, dann muss man warten auf Teil 2, damit man das geiles Ende hat, der fast der Grund ist vom ganzen Buch. Und sagt, ja, aber musst du trotzdem trennen, weil du bist jetzt schon bei 600 Seiten und das ist lange nicht fertig, das wird nicht sein. Okay, ich mache zwei Teile. Gut, zwei Teile. Und dann ging dann ein Jahr weiter und dann sagt mir die Frau, du musst drei Teile machen. Und ich sage, nee, das kommt mich über, da bin ich richtig wütend geworden. Das mache ich auf keinen Fall. Es wird keine drei Teile sein, weil dann müsste man noch zwei Teile warten, bevor es zum Ende kommt. Und Teil 2 ist schon so fantastisch geil. Wenn ich nur Teil 1 habe, dann ist es doch gar nichts. Teil 2 ist doch super und Teil 3 ist doch der Hit. Das kann ich machen. Weil die Story wird immer spannender mit der Zeit. Weil am Anfang ist es wirklich nur Widerstände abzubauen.
Ja, weißt das du? Stimmt. Ja,
Widerstände abzubauen, ist ein bisschen mühsam. Und Teil 2, da sind man ein Stück weiter weg. Also Buch 2 geht mehr um Selbstliebe und Buch 3 ist komplett Science-Fiction, super abgedrehtes Zeug.
Aber die Widerstände am Anfang müssen sein, weil die Widerstände in der Gesellschaft sind. Und die
genau,
erklärst
und dann
du da
muss,
ganz gut.
Kommt man nicht drum herum.
Genau.
Ich muss das erstmal machen. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, ja, du Henriette, so heißt die Frau, die mich auch für das Buch, danke schön, extrem geholfen hat, weil sie immer mein kaputten Deutsch ein bisschen am Anfang vor allem, wenn es komplett Dschungel war, hat mir echt jeden Tag geholfen im Grunde.
Das ist ein wortgewaltiges Buch, was du geschrieben hast und dazu die deutsche
als
Sprache.
Ausländer,
man merkt richtig, die Schwierigkeit ist da.
Ist nicht einfach.
Ja.
Auf alle Fälle. Und dann habe ich irgendwann angesehen, die hat recht. Das muss ich. Die sagt, mach einfach Stopp, wo du bist. Und sagt, das kann man auch nicht machen. Man kann auch nicht Stopp machen, wo man ist.
Nee, dann ist es ein Cliffhanger oder sowas. Das würde ich auch nicht machen. Da würde ich schon Abschluss machen.
Und dann, aber trotzdem habe ich dann behalten, die meint, okay, drei Teile. Und irgendwann habe ich gesehen, am Ende des Buchs trennen sich Kevalam und Sarruj nicht aus Streit, sondern sie geht nach Frankreich. Also nach der Frankophonie. Weil es kein Frankreich nicht gibt. Es gibt ja keine Grenze in diesem Buch. Sie geht nach der Frankophonie. Das sind alle Sprachregionen. Und der bleibt in der Germanophonie für die Zeit. Und das dachte ich, das ist ein Moment, wo ich dann Cut machen kann. Okay? Und das ist auch wunderbar, weil ihre Reise in der Frankophonie bei Sarruj ist es wirklich eine heile Reise für sich, weil sie hat auch Macken und die hat auch Dinge, die sie bearbeiten muss. Die hat auch Traumas. Mhm. Und das bearbeitet sie dann in Frankreich, ganz also in der Frankophonie. Es ist ganz spannend, was da passiert. Und deshalb dachte ich, okay, dann kann man doch der Kött da machen.
Du hast sehr, sehr viele Wortschöpfungen drin. Jetzt hast du zum Beispiel Frankophonie und Germanophonie. Ja. Also es gibt kein Deutschland mehr, kein Frankreich mehr und so weiter. Diese ganzen Länder gibt es nicht mehr, sondern du beschreibst die ganze Welt als eine Anarchie.
Ja, aber guck mal, wenn du das Geld wegmachst, ändert sich alles. Dann ändert sich auch die Sprache.
Ja.
Ist so. Okay? Und das ist nicht mal, also ich habe eine neue Grammatik erfunden in dem Buch, wie du weißt. Mhm. Und sogar diese Grammatik wird nicht von allen gleich angewendet. Diversität ist die Königin unserer Gesellschaft. Okay?
Schöner Satz.
Und die Prinzessin ist die Liebe. Also, das heißt, sogar das ist nicht mal Standard. Und Kevalam spricht immer mit der Standardgrammatik und er wird nie von irgendjemandem ermahnt. Soll er ruhig machen. Der spricht mit patriarchaler alte Grammatik, ach, sein Business. Und die Leute sprechen weiter mit der neuen Grammatik, alles prima. Und zu dieser Grammatik, da habe ich sehr viel daran gearbeitet, bestimmt ein halbes Jahr. Also die Grammatik war sportlich als Ausländer.
Ist das alles geschehen, währenddessen du geschrieben hast?
Ja, ne?
Du bist, du hast das gar nicht alles überblickt, was da plötzlich kommt, ne?
Nee, es ist
also total du hast selber Anarchie gelernt.
Es ist total verrückt, dieses Buch. Es gibt Charakter, die kommen und plötzlich super wichtig werden. Mhm. Es gibt diese Grammatik, die sich eingenistet hat. Und auch ganz super wichtig, also lustig ist, dass die Namen von einem Charakter, die kommen mir so, paff. Okay? Ich weiß, wie die heißt. Ich weiß, wie die aussieht. Ich weiß, wie die heißt. Und jetzt vor kurzem habe ich diese ganzen Namen gegoogelt, um zu sehen, was sie bedeuten. Und die passen alle perfekt. Wo ich denke, wow. Und die sind mir zugeflüstert worden, diese Namen.
Ich glaube, dass du mit deinem Geist halt die ganze Geistsphäre anzapfst.
Und es gibt Momente.
Und dadurch fließt das Ganze so. Und du bekommst die richtige Information.
Das Buch hat mich die Antworten gegeben, nicht die
Schatten. Ja, genau.
Das heißt, manchmal hat Kevalam was gefragt. Ich war in den Bergen, ich kann mich erinnern, in Österreich, ganz oben in den Bergen. Es war richtig kalt, ich hatte so große Jacke und alles. Und ich sage, hahaha, jetzt habe ich die Sarö. Ich weiß, Kevalam sagt, ja, jetzt kannst du dazu nicht mehr sagen. Und dann schreibt Sarö die Antwort. Und ich fange an zu heulen. Weil ich habe die Antwort nicht geschrieben. Die würde geschrieben.
Genau.
Weißt du?
Und das passiert beim Schreiben häufig. Ne?
Wahnsinn!
Du denkst am Ende, das habe doch ich nicht geschrieben.
Ja, und das heißt, das Buch hat mich beigebracht, Dinge, die ich noch nicht wüsste. Das heißt, natürlich war es irgendwo in mir. Wir haben doch alle Antworten schon drin. Die sind nur verdeckt durch ganz viel Trauma und Müll und alles. Die sind alle da. Aber da stehst du dann auf diesem Berg ganz oben. Unten ist so diesem See von Selamsee. Mhm. Und dann alles ist Schnee. Es gibt niemanden, weißt du? Leute sind auf die Piste und da ist ja niemand. Es ist einfach nur eine Bank. Du bist mit deinen tausend Decken da und mit deinem kleinen Tablett da und schreibst und guckst dieses Wasser und dann die Antworten kommen von alleine. Mhm. Extrem faszinierend. Also das war schon, ja, und das ist nicht...
Ergreifend, ne?
Ja, und das ist oft passiert. Oder ich bin im Wald gegangen und plötzlich dann... Und die Henriette auch, die Frau, bei der ich gewohnt habe in Österreich, sagte, ja, geh im Wald, wenn du nicht weißt. Und dann bin ich in den Wald gegangen und dann waren die Antworten da. Also bin ich gegangen und dann hatte ich so ein kleines Diktaphon und dann ich dann... Das da drin gesprochen und das war schon da. Das heißt, ich kann eigentlich dummerweise nicht in Berlin schreiben, merke ich. In Berlin habe ich da sehr wenig Inspiration. Ich schreibe in den Bergen am besten oder da, wo Natur ist. Ich brauche diese Ruhe.
Die Verbundenheit mit der Natur wahrscheinlich.
Ja.
Das Befreiende.
Weil in Berlin, ich kann natürlich korrigieren oder momentan der Layout oder vorbereiten für PR-Arbeit und diese ganzen Sachen. Das kann ich wirklich in Berlin machen, ist kein Problem. Aber diese Connection,
Inspiration,
diese Inspiration, also nicht Inspiration, Ideen habe ich ja genug, aber diesen Fluss, der da kommt,
Flow,
es ist fast wie eine Verbindung mit irgendwas.
Ja, das ist Verbindung mit oben, also für mich ist das Verbindung
also
mit oben.
Oben oder unten, wie man will. Also diese Verbindung, der dann die Sätze schreibt, die ich noch nicht kenne, und sie schreibt, das habe ich wirklich mit der Natur und nicht in der Stadt. Also in der Stadt bin ich sehr logisch, da kann ich arbeiten, ich kann natürlich auch Kapitel korrigieren oder Dinge, die nicht funktionieren, alles möglich. Aber dieses Gefühl der gechannelt sein, das könnte man sagen,
ja, das ist wirklich gut sagen.
Das ist dann in der Natur, in Berlin nicht. Und deswegen, wenn das Buch raus ist, dann muss ich noch so ein paar Dinge machen und dann will ich nach Albanien wahrscheinlich, weil dort sind Bergen und Meer, ich spreche die Sprache nicht, aber so what, ich tue mir da irgendwo... in eine Pension für ein paar Monate und dann schreibe ein Teil 2. also die Teile 2 und 3, die Säulen von den Teil 2, die sind schon geschrieben worden. Es ist nur noch nicht auf Papier. Oder, also die Säulen sind schon auf Papier und die neuen Charakter sind auch schon mit ihren Biografien und alles. Also ich bin schon echt Aszendent-Jungfrau, weil so ziemlich penibel. Aber die Kapitel sind nur, manchmal ist eine geschrieben, der letzte Kapitel vom letzten Buch ist natürlich geschrieben, weil darum es geht, dass diese ganze Reise, da gehen wir hin. Und ein paar Kapitel sind dazwischen und die Säulen sind da. Aber ich muss das jetzt schreiben und deswegen gehe ich in der Natur. Also das ist die Idee.
Das Buch wird veröffentlicht ungefähr Anfang Oktober, 5. Oktober?
Nein, 5. Dezember.
5. Dezember, Entschuldigung. Oktober haben wir ja, mein Versprecher. Also 5. Dezember, das heißt, Weihnachten könnte dieses Buch irgendwo unterm Tisch liegen.
Ja, Henriette hat gesagt, ja, mach's 5. Dezember, weil es ist Nikolaus, glaube ich. Ich weiß nicht, ob
6. Dezember ist Nikolaus.
Ah, okay, gut. Ich kenne mich da nicht aus mit dieser Geschichte. Du weißt, ich bin ja in einer kommunistischen Familie aufgewachsen. Und dann nichts mit
Feier und komplett. Sind ja Atheisten
meistens. Und komplett. Ja, deswegen kenne ich das alles nicht. Ich dachte, es wäre 3. Dezember.
Na gut, egal. Nee, 6.
6. Okay, gut. Auf alle Fälle kommt er am 5. Dezember raus. Weil es war ihre Idee, weil sie meinte, ja, können sich die Leute das besorgen und das für Weihnachten an Freunde schenken und so weiter und so weiter. Mhm. Und allerdings, jetzt ein Punkt, das ich nicht angesprochen habe, dass das ganz wichtig ist. Es wird eine freie Edition geben. Das heißt, es wird eine Buchhandel-Edition geben, die hat eine ISBN-Nummer und alles Mögliche und Leute können das in der Buchhandel kaufen, wenn die das haben. Und es gibt eine freie Edition. Und die freie Edition, die wird nur bei mir auf meinem Portal sein, Adresse einblenden. Und auf diesem Portal, dann kannst du entscheiden, wie viel du für das Buch geben willst.
Ah.
Okay? Das heißt, ich habe einfach gedacht, du drückst 500 Bücher.
Das ist wieder so eine Bärensuppen-Idee, ne?
Ja, du drückst 500 Bücher, die du eigentlich schenkst in der Welt, weil es könnte theoretisch sein, dass niemand was bezahlt. Aber es könnte auch sein, dass Leute dafür doch was geben. Aber ich gehe da komplett erwartungsfrei damit.
Und, also anarchistisch.
Ja, und das ist vielleicht auch, also Ken am Telefon sagte mir das nämlich, der meinte, vielleicht willst du gucken, ob das alles stimmt, deine Vision. Aber im Grunde, das würde bedeuten, dass man Zweifel und Erwartungen hat, von daher gesagt, ja, aber vielleicht auch nicht. Also ich habe sozusagen mehr dieses Ding, ich möchte erstmal, dass alle das lesen können. Das heißt, jemand, der wirklich nichts hat, kann trotzdem das Buch auch haben. Jemand, der viel hat und mich unterstützen für die 2 Teile, die ich noch schreiben muss, und irgendwie überleben muss zwischen der Zeit, aber ich überlebe immer, das ist ja nicht das Problem, dass sie dann auch gerne was mehr geben können, weil wir momentan leben in der Geldwelt und um das Geld abzuschaffen, brauche ich gerade dieses Geld auch. Weil dieses Geld erlaubt mir, in dieser Geldgesellschaft zu überleben, damit ich schreiben kann und dass man Visionen gibt, damit man vielleicht Ideen hat, wie man eine geldfreie Gesellschaft haben könnte und sich vor allem daran traut, das zu glauben, dass es möglich ist. Also mein Anliegen ist wirklich, eine Vision so zu beschreiben, der so konkret ist, dass man sich daran traut, das zu glauben, dass sowas so möglich ist. Jetzt sage ich dir mal noch was. Mit meinem Vater. Ich hatte ihm am Telefon, das war kurz vor einem TED, das ich gegeben habe über das Geld. Und er sagte, ja, das geht aber nicht, diese geldfreie Gesellschaft, weil. Und ich hatte an dem Tag Zeit und dann habe ich dann ihm alles beantwortet, was er wollte und das Gespräch ging super lang. Und dann irgendwann sagte er mir, weißt du was? Die Gesellschaft, die du gerade beschreibst, das wollen alle. Nur
richtig.
Trauen wir uns dazu nicht, da das zu Vater glauben. Recht. Und ich habe bemerkt, wie mich die Tränen fingen an zu liefern. Und sag, ich rufe dich zurück. Weil ich habe bemerkt, wow, das war für mich erstmal dieses Ding, ich bin nicht alleine, ich bin nicht ein Spinner, der sich irgendwas ausdenkt, sondern alle wünschen sich eine Welt in Frieden und ohne Geld. Einfach alle. Mein Vater, du, alle.
Ja, weil die anarchische Gesellschaft wieder zu uns selbst führt, ja, also zu unserer Menschlichkeit.
Alle wünschen sich diese Liebe
aber
und
wir
diese
haben,
Freiheit. Alle
aber,
wünschen sich die
aber wir
Freiheit.
Sind seit Generationen in einer anderen Gesellschaft gewesen und haben Angst, frei zu sein.
Ja, weil wir sind so erzogen worden, dass man in quadratischen Boxen funktionieren muss.
Genau. Und deswegen auch die Bedeckenträger. Also Bilbo, was du da erzählst, also das kann doch gar nicht funktionieren.
Ja, genau. Ne? Ja. Deshalb hatte mein Vater wirklich dieses Ding gegeben. Erstmal, ich bin nicht alleine. Mit diesem Traum. Und zweitens, meine Aufgabe liegt daran, diese Vision so darzustellen, dass sie so schmackhaft ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob du in diesem Club, wo sie sind, mit diesen ganzen Jellyperlen, es muss Spaß machen. Eine geldfreie Gesellschaft macht Spaß, eine Anarchie macht Spaß. Leute werden kreativ. Wenn es kein Geld gibt, werden sie super kreativ, dann machen wir da. Die machen crazy Zeug, weil sie können, die haben Zeit. Ich meine, wenn man in der Gesellschaft guckt, wie viel Zeit wir aufgeben, einfach nur fürs Geld, das sind bestimmt mehr als 2/3 unserer Zeit für Geld. Also ich meine, die ganze Berufe, Versicherungen gibt es nicht mehr ohne Geld. Weißt du?
Das ganze Leben dreht sich nur ums Geld.
Alles, Banker, Kasse an der Aldi, alles weg. Das ist so viel Freienergie, die weggeht. Wenn du das Geld wegmachst, ist so viel Freienergie, da kannst du wieder Kunst machen. Ja. Da kannst du wieder kreativ sein, Spaß haben. Und dann dachte ich, okay, ich werde versuchen, in diesem Buch diese Gesellschaft so zu beschreiben, dass sie so einen Spaß macht, dass wir das wollen. Also das ist der Ziel, dass wir das sehen. Geil. Also in der Richtung könnte man gut hingehen. Und dass man auch merkt, es ist möglich. Es ist verdammt nochmal möglich. Wir sind so erzogen, dass es nicht möglich ist. Immer so von oben auf der Pyramide die Kleinen auf dem Kopf folgen, dass sie nicht bloß auf die Idee kommen, dass es anders sein könnte.
Wir sehen ja jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass alles anders sein kann.
Ja.
Corona-Zeit hat ja alles umgeworfen. Plötzlich haben die Leute im Lockdown Zeit gehabt oder Homeoffice. Ja. Und plötzlich haben sie, ne, und vorher war das undenkbar.
Ja, und jetzt ist es auch das richtige Moment, weil Corona kann entweder einen Ruck in der absolute extremistische Kontrolle, das heißt dann voll der linke Gehirnhemisphäre und dann der rechte Hemisphäre ist einfach flachtot. Oder genau das Gegenteil, dass durch den Druck und durch das die Menschen sagen, jetzt reicht langsam mit dem Schwachsinn, okay? Jetzt ist too much Kontrolle. Dass sie dann anfangen, sich zu organisieren, Parallelgesellschaften aufbauen, also das ist der Moment, wo man anfängt zu sagen, aha, wir dürfen nicht das und das und das machen oder wir dürfen kein Event machen mit mehr als so vielen Leuten oder die müssen sich alle testen. Ja, dann mache ich der Event in meine Wohnung. Okay? Oder in einem Keller irgendwo oder auf dem Land bei irgendjemandem. Aber ich mache es trotzdem. Das heißt, Parallelgesellschaften aufzubauen, wo wieder Freiheit herrscht. Und das ist auch die Möglichkeit, dass durch den Druck von oben, der da so intens ist, und es ist egal, wie man steht zu der Pandemie selbst, aber der Druck ist so intens, dass es bei mir die Hoffnung gibt, dass dadurch irgendwann diese, jetzt reicht. Weißt du, wenn du dann alles Druck, jetzt will ich wieder atmen und dann machen wir einfach parallel Gesellschaft und wir tun uns zusammen, das heißt, dass die Gemeinschaften florieren und dass vielleicht was in normale Wohnungen, Hauswohnungen, Leute sagen, sollen wir nicht zusammen mehr zusammentun? Sollen wir vielleicht im Hinterhof einen kleinen Garten haben? Wollen wir dann auf die Decke uns Solarzellen einsetzen? Ja, aber es ist Mittag, ist doch scheißegal, machen wir trotzdem. Wollen wir jetzt, du kannst massieren, sollen wir jetzt einen Massierenclub machen haben? Sollen wir Yoga zusammen machen? Sollen wir eine Wohnung mieten, der gerade frei ist und uns hier eine Woche treffen und was tun? Dass das Gemeinschaft entsteht durch diesen Oberdruck.
Ja, die Wünsche werden frei.
Genau.
Also nicht nur der Mensch wird frei, sondern plötzlich werden die Wünsche nicht käuflich, sondern frei.
Ja, genau, dass die Wünsche frei. Und alles ohne Geld natürlich, weil wieso das soll.
Wir können es ja jetzt sofort machen.
Das heißt,
oder wir können da hinten zu Kalle, der kann das machen.
Das heißt, wir haben gerade die Chance. Mhm. Wir haben die Chance, gerade momentan komplett die Gesellschaft zu ändern. Wir hatten die ja immer, aber das war nicht sichtbar, weil irgendwie alle waren irgendwie, ach, es ist alles ganz cool, diese Demokratie ist ganz cool, wir sind doch eigentlich ziemlich frei. Waren sie gar nicht, aber die haben es geglaubt. Jetzt wird es ganz deutlich, dass wir nicht frei sind. Und das heißt, hier liegt die Chance, dass, weil man es sieht, dass man beginnt, tatsächlich was zu tun und sagen, aha, wie kann ich mein Leben ändern? Nicht alleine, also diese Versuche alleine, das bringt nicht sehr viel. Natürlich erstmal muss man für sich gucken, wie man es macht, aber wie kann mich mit meinem Umfeld, weißt du, was gibt hier? Gibt es einen Bürgermeister, der gut ist, mit dem ich reden kann? Dann spreche ich dann, sollen wir mal auf diese freie Stelle so einen Garten machen mit Gemüse für alle? Wo alle mitmachen können und nehmen können, was sie wollen? Einfach frei, kein Geld. Also es gibt Leute, die das machen. Also die Henriette wieder in Österreich, die hat das gemacht, Garten auf Eden, in diesem Dorf in Österreich, geht super. Also das heißt, die Möglichkeit besteht und man kann tausend Sachen machen. Einfach gucken von seinem Spot, wie kann ich mich mit anderen verbinden? Was kann dadurch entstehen, zusammen und ohne, dass man guckt, Dienstleistung, Geld, bla bla bla, sondern wir machen es, weil wir leben wollen. Einfach leben. Uns verbinden, leben wollen und auch ein bisschen Autarkie gewinnen wollen von dem System. Weil ich sag dir eins, das Geld wird ja nicht abgeschafft, indem es ein Gesetz kommt. Never ever. Das Geld wird abgeschafft, lange bevor man es nicht mehr braucht. Lange nach man es nicht mehr braucht, Entschuldigung. Das heißt, Leute werden anfangen, Dinge zu tun ohne Geld. sich verbinden in Gemeinschaften mit Freunden und so weiter, so werden sie anfangen und die brauchen dafür kein Geld. Und dann erweitern sie sich in einer kleinen Gemeinschaft, mit anderer Gemeinschaft, kopieren auch wieder miteinander, natürlich ohne Geld. Und dann nie mit dem, habt ihr nicht zufällig einen Chirurg? Ja, wir haben eins, kann helfen. Habt ihr nicht das? Das heißt, die kommunizieren alle miteinander, das heißt, stehen Netzwerke, kein Pyramid, wie gesehen, alles nur flach. Mhm. Also kleine Netzwerk im Grunde arbeiten. Und irgendwann kommt jemand und sagt, ja, kannst du nicht das für mich machen, du kriegst Geld. Sag, ja, tut mir leid, ich brauche kein Geld nicht. Willst du jetzt zu uns kommen? Willst du jetzt mit uns ein bisschen super essen oder so? Du bist eingeladen, setz dich. Aber dein Geld kannst du lassen. Was brauchst du genau? Ah, das, ich guck mal, ich kann dich gerade nicht helfen, aber sicherlich in dem Netzwerk jemand kann dir helfen. Das heißt, der Geld wird natürlich abgeschafft. Er wird abgeschafft, weil man es nicht mehr braucht. Er wird obsolet gemacht werden. Verstehst du, was ich meine?
Ja, klar.
Das heißt, der geht weg und hier irgendwann, und so fängt das Buch an, mit einem Zeitungsartikel, das Geld ist abgeschafft worden, es hat niemand interessiert. Das Geld war schon längst weg. So fängt das Buch an. Mhm. Also den Anfang hast du schon gelesen.
Ja, natürlich. Bilbo, das war ein rasantes Gespräch, war ein tolles Gespräch mit dir.
Es hat lange gebraucht, dass ich da einsteige, aber wie gesagt, es ist nicht meine Uhrzeit, 1 Uhr nachmittags ist falsch.
Nee, wir haben eine Menge beschrieben, deswegen bin ich auch nicht vom Buch abgewichen, als wir dann in die Philosophie einstiegen, sondern ich habe das einfach ausgebreitet, indem ich versucht habe, dir diesen Raum zu geben, wie du das für dich so siehst, weil das ist das Buch.
Ja.
Davon handelt das Buch, weil das Buch, das bist nämlich du.
Ja. Ja, ich bin schon sehr verbunden mit Sarüj.
Ja. Mhm. Danke für dein Kommen.
Ja. Dankeschön, Rüdiger, dass ich kommen durfte.
Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Bilbo Calves.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.